Projektionen, Kinogespräche wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Herzlich willkommen zur neuen Episode von Projektionen Kinogespräche, dem analytischen Filmpodcast und heute in der Originalgründungsbesetzung mal wieder mit Sebastian Seidler und Markus Stiegelecker. Hallo Sebastian.
Hallo Markus, hallo zusammen.
Ja, wir haben uns heute vorgenommen, einen aktuellen Film zu diskutieren, der mit einem gewissen Erfolg zumindest auch in Cineplexen in Deutschland zu sehen ist. Das ist der Film Napoleon von Ridley Scott oder auch Sir Ridley Scott, wie man das korrekt sagen muss. Er ist ein Regisseur, der für mich persönlich in meiner Filmsozialisation eine besondere Rolle spielt. Deswegen will ich ganz kurz mal darauf eingehen. Ob das für den Film letztendlich relevant ist, werden wir heute ausdiskutieren, weil mit Ridley Scott natürlich spezifische Erwartungen verknüpft sind und auch ein spezifisches Kino verknüpft ist. Und wer ein bisschen so im Vorfeld auch unsere Äußerungen in anderen Kanälen verfolgt hat, wird wissen, dass wir da vielleicht auch ein bisschen unterschiedliche Meinungen zu vertreten. Und wir werden das jetzt sehen. Es wird spannend. Wir haben uns hier keinen Ablaufplan vorgelegt, wie wir das ja sowieso nie wirklich machen. Aber das wird sich jetzt, denke ich, dann so entfalten, wie es uns auch angemessen erscheint. Vielleicht muss ich bei Ridley Scott ganz klar sagen, eines der frühen intensiven Kinoerlebnisse für mich war, mit 13 Blade Runner zu sehen. Und Blade Runner ist natürlich einer der großen Klassiker von Ridley Scott und eins der wirklich emotionalen Kinoerlebnisse für mich, als ich sehr jung war. Das hat sich nie groß verändert. Ich habe sein Kino daraufhin auch immer mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Ich habe Alien natürlich danach gesehen. Ich habe die Duellisten immer sehr geschätzt. Das ist ein Film, der eine gewisse Bedeutung hat, weil er in der napoleonischen Zeit spielt und damit eine Verbindung auftut für Napoleon. Er ist ein bisschen der kleine Bruder von Barry Lyndon. Und das ist eine weitere Verbindung zu Napoleon, weil ja Stanley Kubrick Barry Lyndon gedreht hat und lange Zeit, also bis zu seinem Tod, dann einen Film drehen wollte über Napoleon. Es gibt ja dieses unglaubliche Archiv, das er dafür angelegt hat, das jetzt wohl Steven Spielberg nutzen wird oder nutzt, während er da eine Serie dreht, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ridley Scott ist insofern ein interessanter Regisseur, weil er und sein Bruder großen Einfluss schon hatten durch ihre Werbefilme in den 70er und 80er Jahren. Sie haben viele Werbespots gedreht, deren Ästhetik großen Einfluss auch auf die Medienwelt hatte. Beide kommen ja aus der bildenden Kunst ursprünglich, sind dann eben in den Filmbereich gegangen. Und genauso wie Tony Scott mit Filmen wie Begierde zum Beispiel oder True Romance ja wirklich auch Klassiker geschaffen hat, hat auch Ridley Scott immer wieder Dinge auf den Punkt bringen können und dann zum Beispiel ikonische Filme schaffen können. Also was man auf jeden Fall kennen müsste, ist, denke ich, Thelma und Louise ist viel diskutiert gewesen. Gladiator im Jahr 2000 ist einer seiner erfolgreichsten Filme. Black Hawk Down war viel diskutiert. Und dann müsste man, lass mich überlegen, also in den letzten Jahren, und das ist der interessante Punkt, hat er seinen Stil erstaunlich häufig auf unterschiedliche Themen dann angewandt. Und was sein Stil ist, werden wir nachher auch besprechen, weil das im Grunde das ist, was Napoleon auch einreiht in seine früheren Filme. Die 80er-Jahre-Ästhetik ist vielleicht das, was hier nachklingt. Also diese Haze-bestimmten, also mit Dunst in der Luft gestalteten, sehr düsteren Bilder, die oft im Gegenlicht gedreht sind, wo sich das Licht abzeichnet, die also diese bestimmten Farbpaletten benutzen, die man eben auch in Blade Runner, in Alien, aber auch in Der Mann im Hintergrund, einem seiner eher übersehenen Filme, oder Black Rain in den 80er-Jahren sieht. Also das sind im Grunde Ästhetiken, die er sowohl in Gegenwarts- als auch in Vergangenheits-, in Historienfilmen hat. Und insofern, das wäre der letzte Aspekt, der mir hier wichtig erscheint, steht Napoleon zumindest als die aktuellste Variante seiner Historienfilme da, zu denen eben Die Duellisten, dann 1492, der Film über Kolumbus, dann haben wir Gladiator, wir haben Königreich der Himmel, Robin Hood, Exodus, der Film über Moses im Konflikt mit dem Pharao, und eben der Film The Last Duel, so eine Art MeToo-Rashomon-Variante im Mittelalter. Und da ist Napoleon eben tatsächlich nach 2 Jahren der nächste aufwendig produzierte Historienfilm. Das sind im Grunde, es ist das filmhistorische Framing, in dem man Ridley Scott sehen muss und auch diesen Film wahrnehmen muss. Was ich beachtlich finde, ist, also Ridley Scott ist ja Jahrgang 1937, er ist also kein ganz frischer Vertreter mehr in der Branche, dass er die Energie hat und auch diese Fähigkeit, so aufwendige Produktionen in so kurzer Schlagzahl zu produzieren. Also es kommen ja dazu noch Fernsehserien wie Raised by Wolves, es kommt noch House of Gucci dazu, Alles Geld der Welt, Alien Covenant, Der Marsianer, das sind ja alles super aufwendige Filme mit vielen Spezialeffekten. Also es ist schon erstaunlich, dass er in seinem Alter diese Energie hat. Und da habe ich mich natürlich auch im Vorfeld informiert, wie er das schafft. Und tatsächlich scheint er seit Gladiator das perfektioniert zu haben, dass er gleichzeitig mit vielen Kameras dreht. Bis zu 16 Kameras laufen bei ihm während eines Takes. Und das vielleicht als Episode noch, Russell Crowe wurde gefragt, wie das denn ablief bei Gladiator. Und da meinte er, die erste Szene des Films, er kommt ja im Film Gladiator auf dieses, also bevor er aufs Schlachtfeld geht, ist er ja in dieser Landschaft und sieht ein Rotkehlchen. Und die Idee war, er sieht dieses Rotkehlchen, lächelt, sieht es davonfliegen, dann verfinstert sich seine Miene und er geht zu den Soldaten. Und das hat er gespielt, das wurde einmal gedreht und damit war es erledigt. Also Ridley Scott macht den einen Take. Und so dreht er scheinbar auch diese Schlachtszenen, dass er also mit 16 Kameras parallel Ereignisse dreht, wo er sich auf die Professionalität seiner Mitarbeiter verlässt. Gut, soweit so gut. Jetzt muss man sagen, Napoleon ist ein Riesenthema. Wir wissen auch alle, das brauchen wir jetzt nicht diskutieren, weil wir haben ihn nicht gesehen. Es wird diesen 4-stündigen Cut geben, der quasi dann auf Apple Plus laufen soll. Wir haben den über 2-stündigen Kinofilm gesehen und dieser Kinofilm hat einen spezifischen Blick auf die Figur Napoleons. Das will ich jetzt mal so stehen lassen.
Und um vielleicht jetzt mal einzuhaken, der Film mag im Kino ganz gut gelaufen sein. Also in Deutschland ist er auf jeden Fall sehr, sehr gut gelaufen. Er ist aber, was die kritische Haltung zum Film geht, also die Kritikerinnen und Kritiker sind mindestens gespalten. was den Film betrifft. Es wird doch gestritten, ob das jetzt ein gelungener Film ist oder nicht. Und dann müsste man natürlich noch spezifizieren, und darum wird es heute auch gehen, in welcher Art und Weise ist er denn dann nicht gelungen? Auch wir beide haben ja eine unterschiedliche Haltung. Das beginnt schon damit, dass dir das Werk von Ridley Scott sehr, sehr nah ist. Mir ist es, ich stehe dem relativ gleichgültig gegenüber. Ich finde Blade Runner, also auch Blade Runner ist definitiv einer der wichtigsten Filme für mich. Ich verehre diesen Film, genauso wie der erste Alien ein absolutes Meisterwerk ist. Danach wird es aber, habe ich eine sehr distanzierte Haltung so dazu. Es kommen immer wieder Filme, die mich interessieren, die mir irgendetwas erzählen und etwas sagen. Aber, und das ist dann interessant, gerade die historischen Sachen, da habe ich ein Problem. Zumindest wird es meiner Meinung nach bei Napoleon ein Problem. Und die These, dass ich glaube, dass diese Zeit von Großfilm, diese Form von historischer Bezugnahme auf die großen Figuren der Geschichte, dass diese Zeit vorbei ist, darüber werden wir sprechen müssen, das werde ich sicherlich auch noch mehr begründen müssen. Das ist so ein bisschen die Haltung, die ich habe, um dem mal vorzugreifen. Aber vielleicht, um reinzukommen in den Film, um den ein bisschen greifbarer zu machen, weil ja wir können ja nicht davon ausgehen, dass alle, die uns jetzt hören, den Film auch gesehen haben. Die Geschichte muss man sicherlich jetzt nicht großartig nacherzählen. Mhm. Natürlich wird das Leben von Napoleon größtenteils mit großem Tempo durchschritten. Mhm. Nicht von der Geburt an, aber Napoleon wird eingeführt mit der Köpfung oder mit der Hinrichtung von Marie Antoinette. Mhm. Historisch äußerst ungesichert ist es davon auszugehen, dass er nicht daran teilgenommen hat, an dieser Hinrichtung. Er wird aber eben als diese Figur eingeführt, also das Ende der Aristokratie, das Ende, die letzte Königin verliert ihren Kopf und er ist dabei. Und seine Haltung dazu ist relativ ambivalent. Er scheint zu lächeln, aber es ist auch ein Gesichtsausdruck, den er eigentlich den ganzen Film über nicht wirklich ablegen wird. Welche Figur, wie ist der Zugang zu dieser Figur? Was ist da deine Haltung? Siehst du da Unterschiede der Art und Weise, wie Ridley Scott auf andere historische Figuren zugegriffen hat?
Also zunächst mal finde ich, das ist tatsächlich, es ist anders. Aber das ist vielleicht, sagen wir mal, das Ungewöhnlichste an diesem Film, wie er Joaquin Phoenix hier agieren lässt. Denn manche Leute haben das ja verglichen mit der Rolle von Commodus, die er in Gladiator spielt, wo er den bösen Tyrannen eigentlich spielt, also den bösen Stiefbruder quasi von Maximus, der Russell Crowe-Figur, der dann am Schluss in der Arena ja getötet wird und wird ja das quasi Gerechtigkeit wiederhergestellt und so weiter. Das ist aber hier natürlich nicht gegeben, weil die Napoleon-Figur hier bei weitem nicht diese tyrannische Größe bekommt. Und jetzt mal völlig dahingestellt, was historisch verfügbar ist. Es gibt ja unglaublich viele Quellen, auf die man sich beziehen könnte. Wenig davon ist in dem Spiel von Joaquin Phoenix als Napoleon in diesem Film eingeflossen. Man muss vielleicht eins sagen, der Film ist zur Hälfte ein Melodram, denn er geht um die unbeständige Liebesbeziehung zu Josephine, die von Vanessa Kirby gespielt wird. Auch hier eine ungewöhnliche Besetzung, denn man muss sagen, sie war ja älter als er historisch gesehen. Und der Film spielt über eine beachtliche Zeit, ne? Also von 30 Jahren könnte man sagen. Und diese quasi diese gesamte Zeit altern die scheinbar nicht. Also das war auch eine künstlerische Entscheidung offensichtlich, diese Besetzung so zu belassen einfach und sie nicht sichtbar altern zu lassen. Vanessa Kirby ist halt wirklich immer diese agile junge Frau, die dann halt krank wird und dann in dieser in diesem kränkelnden Zustand durchaus angegriffen aussieht. Aber es ist das ist eigenartig. Gut, aber diese Beziehung ist der Melodram-Motor des Films. Und dann gibt es quasi in chronologischer Abfolge, was ich auch sehr ungewöhnlich finde als Entscheidung, dass er nicht quasi die Reflexion nutzt, die man zum Beispiel im ersten oder zweiten Exil hätte. Ja, also Napoleon denkt über seine Vergangenheit nach. Das wäre super geschickt von der Dramaturgie gewesen. Nee, er entscheidet sich, eine chronologische Abfolge von Episoden in bestimmten Jahren zu bestimmten Ereignissen. Das ist dann zum Beispiel eben, wie du sagtest, die Französische Revolution, die Belagerung von Toulon, dann eben in Ägypten zum Beispiel die Ereignisse, die dann auch historisch nicht gesichert sind, weil in dem Film schießt er ja auf die Pyramiden, das ist definitiv nicht historisch. Dann gibt es die Krönung, die Schlacht bei Austerlitz und eben quasi dann auch seine Exilereignisse und dann die Schlacht bei Waterloo natürlich und dann am Schluss seinen Tod. Aber das sind alles Dinge, die so absolviert werden und in einer Abwechslung zwischen Liebe und Schlacht, so wird das auch fast parodistisch in Kritiken reflektiert, dass man also immer wieder so Melodram, Kriegsfilm sich abwechselt, ne? Das ist mein Problem, das ich auch mit dem Film habe, vor allem im Nachdenken über den Film, weil er für mich sich insofern nicht erschließt, was will er mit dieser Figur, die, wie du es beschrieben hast, so merkwürdig indifferent, emotional indifferent bleibt und eigentlich nur auf die Frau reagiert, auf Josephine. Ja? Und das ist eigentlich so das Einzige, wo man bei ihm Veränderungen im Verhalten bemerkt. Sehr irritierend.
Irritierend auch deswegen, weil die Schlachten ja auch nicht in chronologischer, vollständiger Form abgebildet werden, sondern ja wichtige Schlachten wie die Völkerschlacht bei Leipzig komplett. Ja. Und das ist definitiv eine der größten Schlachten dieser Zeit gewesen, wo Unmengen an Leben gelassen wurden. Die lässt er einfach weg. Also es ist auch da nicht klar, welcher Logik folgt er. Jetzt könnte man natürlich spekulieren und sagen, in dem langen Cut ist das drin. Ich gehe mal eher davon aus, dass es nicht drin ist. Ich glaube, dass das mit den Schlachten so, aber wir wissen es nicht.
Wir wissen es nicht. Wir können nur über den Film reden.
Definitiv war die Entscheidung, diese Schlacht nicht drin zu haben, sei sie jetzt rausgeschnitten worden oder nicht. Und das ist schon bemerkenswert, weil es ich will von keinem fiktionalen Film erwarten, dass er Geschichte 1:1 wiedergibt. Da könnte man jetzt auch lange darüber diskutieren, was das eigentlich bedeuten sollte. Sagen wir es mal vorsichtig, er orientiert sich nicht an dem Konsens der Geschichtswissenschaften, was so als gesichert gilt. So, das interessiert ihn nicht. Grundsätzlich sagt Scott ja sowieso, so wer ist denn dabei gewesen, also haltet bitte alle eure Klappe, so ich mache, was ich will.
Das finde ich sehr merkwürdig, wie er darauf reagiert. Ich habe fast das Gefühl, er reagiert mit einer Trotzigkeit, er ahnt, dass er da unschlüssig ist. Also der Film ist tatsächlich, er ist auf eine Weise eklektisch durch diese Form der Dramaturgie, diese Wechselhaftigkeit, die sich nicht erklären lässt. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, das ist bei seinen anderen Filmen nicht so, weil du jetzt mich fragtest, geht er denn mit den anderen Figuren? Also, The Last Duel, da geht er völlig anders mit den Figuren um, weil die natürlich ganz bestimmte Funktionen haben. Ne? Das sind die zwei Männer, eine Frau, die haben bestimmte Funktionen in einem Drama, das ist auch ein Melodram, aber eben es ist ganz klar getaktet und es hat diese drei Varianten ne, in der Erzählung. Dann in Gladiator ist es so, dass wir ja ein klassisches eine klassische Tragödie haben, eine Fünf-Akt-Struktur in gewisser Weise, die eben von diesem tragischen Helden, der in den Tod geht, um mit seiner Familie vermählt zu werden. Das ist also eine Programmierung des Helden, des tragischen Helden, die wir bei Napoleon überhaupt nicht haben. Also von daher muss ich sagen, nein, Russell Crowe ist eine völlig andere Figur als Maximus, als Joaquin Phoenix in Napoleon, weil Napoleon für mich überhaupt nicht determiniert wirkt. Der will diese Größe, also er will die Größe, die Funktion haben, aber in den Situationen selbst inszeniert ihn Scott als einen etwas zögerlichen, zum Teil ja auch angsterfüllten Mann. Zum Beispiel, das hat mich durchaus erstmal beeindruckt, die Szene an diesem, an dieser Hafenfestung, ne, in Toulon ist das ja, wo er quasi dann diesen Angriff bei Nacht, der übrigens ja auch so eigenartig mit, eigentlich gehen sie ja die Mauern hochheimlich. Und dann gibt es aber Explosionen. Mhm. Und da habe ich mich auch mal informiert, weil das macht überhaupt keinen Sinn, dass es da Explosionen gibt, ne? Sondern das war eher so ein heimlicher Überfall. Und dann ist es so, dass er sich entschließt, ja dann auch selbst auf den Angriff zu reiten. Und direkt wird sein Pferd von der Kanonenkugel getroffen. Ist eine super beeindruckende Szene, weil, und jetzt kommen wir zu einem eigenartigen Punkt, man hat das halt noch nie gesehen. Und einer, ich weiß nicht mehr wer, ein Kritiker schrieb, naja, Ridley Scott interessiert sich halt vor allem dafür, wie das aussieht, wenn ein Pferd von der Kanonenkugel getroffen wird. Und das inszeniert er dann so extrem eindringlich. Und das vermisst man aber bei anderen Szenen. Ja? Und das muss ich auch eingestehen. Also die Szene ist aus diesem Grund, weil sie diese eigenartige Fokussierung hat, unvergesslich. Aber man fragt sich beim Rest so, okay, was ist das jetzt? Und als ich sagte, für mich ist das schon eine Dekonstruktion einer Machtfigur, weil er einfach nicht machtvoll agiert. Ja. Und das beginnt eigentlich bei dieser Szene.
Ja, ich würde da nicht zustimmen, dass es eine Dekonstruktion ist. Nur weil er keine Antworten gibt und weil er dort indifferent ist, heißt es nicht, dass er irgendetwas über die Macht aussagt. Weil eine Dekonstruktion bedeutet immer gleichzeitig auch, dass etwas im Moment des Auseinandernehmens auch wieder konstruiert wird. Und es wird aber nichts konstruiert in diesem Film. Er bleibt eine absolute Leerstelle. Napoleon ist da als fast schon als Gegenstand. Er wird von einem der besten Schauspieler seiner Generation gespielt, aber auf eine unglaublich statische Art und Weise. Er hat zwei Modi des Seins, nämlich im Krieg sein und die Leute anweisen und auf Distanz, aber eigentlich, also später ist er ja immer in der Distanz eigentlich, fast immer. Oder er ist eifersüchtig und fast wie ein kleines Kind in der Gegenwart von Josephine. Noch dazu unglaublich schlecht im Bett, wie ihn Scott inszeniert.
Ja.
Also nur diese Inszenierung, also über die Sexualität quasi dem großen Strategen an die Krawatte gehen zu wollen, ist halt ein bisschen einfach. Aber dazu vielleicht später nochmal. Nochmal zurück zu der Szene mit dem Pferd. Wenn also ein Regisseur sich dazu entscheidet, so weit wegzugehen von den historischen Fakten, dann muss er eigentlich ja ein Ziel verfolgen. Also nehmen wir mal zum Beispiel Spencer. Das ist auch ein Film, der zumindest versucht, einer Figur, nämlich Diana, nahezukommen. Aber es ist eine reine Fiktion, es ist eine reine Spekulation, weil wir nicht wissen, was hinter den Mauern von Windsor passiert ist. Und trotzdem ist es ein Psychogramm, einer Person, eine Verdichtung. Also irgendwie zu verstehen, wie tickt denn derjenige, der ein großer Führer, ein großer Stratege, aber gleichzeitig auch aus einer anderen Perspektive natürlich ein Diktator war, ein Machtherrscher und ein Massenmörder. Also er hat unglaublich viele Menschenleben auf dem Gewissen. Er hat Leute in den Tod geschickt. Und man begreift.
Das unterscheidet ihn aber jetzt nicht von anderen eigentlich in der, also ich meine jetzt.
Nein, das meine ich auch gar nicht, was ich hinaus will. Ich will damit überhaupt nicht sagen, man dürfe sich ihm da nicht annähern, sondern die Frage ist, was motiviert diesen Mann oder was für eine andere Figur steckt dahinter, wenn ich ihn dekonstruiere? Und ich sehe eigentlich an keiner Stelle, und das ist Film, also das ist in der Form des Films, in der Art, wie Scott es inszeniert, sehe ich ihn nie als herausragenden Strategen. Es gibt so eine Szene, wo sie mal so ein bisschen aufzeichnen oder so vor so Hügeln stehen auf dem Boden. Aber im Grunde wirkt alles immer so improvisiert. Er ist halt dann und dann spielt sich das ab. Ich kriege dafür kein Gespür. Ich kriege aber auch kein Gespür dafür, was er denn eigentlich von seiner Frau will. Erst dann, als sie keine Kinder mehr bekommen kann, entscheidet er sich. Und das wirkt dann auch plötzlich sehr willkürlich. Das ist historisch ja auch so gewesen. Und da scheint mir Scott nichts mit der Figur Napoleons anfangen zu können. Also er bleibt relativ gleich, er verändert sich nicht. Und es ist dann aber auch kein Psychogramm einer getriebenen Seele. Es bleibt relativ unentschlossen.
Also ich glaube, ich muss mal einen Begriff zurücknehmen wieder, weil mir ist natürlich klar, dass wenn ich einem Philosophen den Begriff der Dekonstruktion entgegenhalte, muss diese Person darauf reagieren auf eine spezielle Weise. Und das tust du ja zu Recht, weil in der Tat würde ich das vermutlich eher als Demontage einer historischen Figur bezeichnen, was er macht.
Ja.
Nicht die Dekonstruktion im Sinne, dass er Machtverhältnisse analysiert. Du hast vollkommen recht. Wir hatten im Vorfeld auch hin und wieder über den Film The Favorite gesprochen von Lanthimos. Ein Film, der eben höfische Machtstrukturen analytisch aufbereitet. Das ist das, was er hier überhaupt nicht unternimmt. Das ist richtig. Der demontiert eine historische Figur. Und da kommen wir vielleicht an den wichtigen Punkt. Also übrigens habe ich recherchiert, das Pferd wurde tatsächlich getroffen in dieser Schlacht. Also das ist historisch korrekt und vermutlich auch korrekt dargestellt, so wie es aussieht. Und ja, ihn interessiert tatsächlich nicht dieses Psychogramm einer historisch gut dokumentierten Figur. Deswegen lässt er, glaube ich, diese Leerstelle. Und wenn er etwas darüber quasi unternimmt in der Inszenierung, dann ist das so eine Demontage auf der Ebene, die ihn bloßstellt. Und es gab ja auch eine entsprechende Reaktion von französischer Seite, die den Film durchaus auch als feindlich, als antifranzösisch interpretiert hat. Und wenn ich länger drüber nachdenke, also als ich den Film gesehen habe, war mir das nicht so. Und darüber muss man auch, also werde ich auch noch was sagen. Mir ist es nicht so bewusst gewesen, als ich den Film gesehen habe. Als ich drüber nachgedacht habe, wurde mir klar, also erstmal, die Engländer kommen eigentlich ziemlich gut weg in dem Film. Mhm. Es gibt überhaupt keine Irritationen, was die englischen Figuren und deren Taktik betrifft.
Nee, auch dass, dass sie die Monarchie wieder einsetzen wollen. Also die Engländer, das ist ja die Schlacht, die er dann führt, um die Engländer quasi fernzuhalten, mit den Royalisten wieder einen Pakt zu schließen. Die kommen wahnsinnig gut weg. Also,
das ist der eine Punkt. Und was du zu Recht sagtest, was ja auch viel kritisiert wird, sehe ich genauso. Die eigentliche Qualität, historisch gesehen, und auch sein Erfolgsrezept war ja diese scheinbar unberechenbare, aber sehr geschickte Kriegstaktik, also die Schlachttaktik, die er entwickelt hat. Und die hat er wie so eine Art Brettspiel, so eine Art Tabletop entworfen. Und das ist natürlich etwas, was im Film fast gar nicht vorkommt. Das ist nur an einer Stelle, sehe ich auch so. Aber es wirkt relativ willkürlich. Und wenn man tatsächlich sich die Schlachten anguckt, die sind auf das Maximum ihrer affektiven Wirkung hin inszeniert. Genau wie die Erschießung des Pferdes natürlich, aber eben nicht mit den Methoden, mit denen er gearbeitet hat. Es wirkt dann mal wie eine Szene aus Braveheart, dann wirkt es wie eine Szene aus Gladiator, dann wird unheimlich viel in die Luft gejagt, wo man aber weiß, dass wenn Kanonenkugeln abgeschossen werden, dann schlugen die ein und rollten unter Umständen weiter. Und beim Weiterrollen, und das sieht man in Der Patriot von Roland Emmerich zum Beispiel recht gut, dann haben die zum Teil denen immer noch die Beine abgerissen und sowas. Also es war unglaublich verheerend. Natürlich interessiert ihn zunächst mal, wie das aussieht, wenn eine Kanonenkugel in eine Menschenmenge fliegt. Das sieht man am Anfang, als er auf die Demonstrierenden schießen lässt, da in Paris. Oder Revoltierenden waren das damals noch. Und gleichzeitig aber gibt es Explosionen, wo man sich fragt, okay, woher kommen die jetzt? Das sind ja keine explosiven Bomben, die da gezündet haben. Ne? Also haben wir eigentlich eine total eklektizistische Spektakelinszenierung, die auf das Maximum, auf das Maximum von Affekten abzielt. Also die man einfach wie eine Ekstase erleben soll. Und dann muss ich halt sagen, okay, was könnte also seine Motivation sein? Er will uns als Publikum die Ekstase des Krieges als einem Zerstörungsschauspiel nahebringen.
Wäre möglich,
und
ja.
Meines Erachtens hat er das sehr gut geschafft in der Szene bei Austerlitz. Also diese Geschichte, die so auch ein bisschen an der Soldat James Ryan erinnert, durch das Unterwasser, ist natürlich auch wieder historisch schwierig, weil der Tümpel war ja bei weitem nicht so tief.
Nee, das sieht ja aus wie, das sieht aus wie der Bodensee, über den die laufen.
Absolut.
Es stimmt wohl, dass sie diese Tümpel, aber ich weiß gar nicht, ob das strategisch so durchdacht war. Das habe ich jetzt nicht nachgelesen. Mhm. Aber es war natürlich von Vorteil, dass die da eingebrochen sind, auch in die kleinen Tümpel. Die sind dann natürlich jämmerlich erfroren. Das war ja eiskalt. Aber hier bei Scott ertrinken die ja. Also sie brechen buchstäblich quasi so im offenen Bodensee ein. Es ist ein riesiger See, über den die laufen.
Ja, und es gibt Unmengen von Blut, die sich da drin ausbreiten und das Wasser dann trüben. Und das ist natürlich unfassbar beeindruckend, auch von der Klangwelt und von der Subjektivierung von Klangwelten. Und der nächste Punkt, der natürlich auch wichtig bei ihm ist, es ist ein sehr interessanter Einsatz von Musik, die zum Teil auch anachronistisch wirkt und zum Teil auch transkulturell irgendwie eingesetzt, weil man hat manchmal so das Gefühl, ist das jetzt ein Wikingerfilm? Jetzt gibt es dann so Gesänge und sowas. Ich habe mich dann informiert und in der Tat ist es wohl nicht so fern, zum Beispiel also die Musik, die bei den Russen dann gespielt wird, ja, in Sibirien, hat tatsächlich Bezüge jeweils, also auch zur Zeit. Es wirkt tatsächlich archaischer, als es ist, aber er hat vermutlich auf die Weise eingesetzt, weil er diesen Effekt haben wollte, also diesen Northman-Effekt bei diesen. Also, wenn wir darüber reden, und ich merke das so, das interessierte ihn daran und er sah dann eigentlich nur noch die Melodrammechanismen der Beziehung und die werden getragen von Vanessa Kirby.
Aber trotzdem stellt sich ja die Frage, warum er diese Dinge nicht besser miteinander verschaltet. Also er hätte ja gleichzeitig irgendwie, wenn er sich schon so sehr davon entfernt, vom Historischen, die Dynamik der Beziehung mit in die Dynamik des Krieges hineinziehen können und andersherum. Aber die beiden Sphären bleiben ja vollkommen voneinander getrennt. Er hat einen seltsamen Umgang mit der Zeit in diesem Film. Also die Schlachten werden sehr, sehr ausführlich erzählt, während dann auf einmal Zeitsprünge kommen, wo man überhaupt nicht mehr hinterherkommt, wie viel Zeit ist vergangen, weil eben die Figuren nicht altern. Zwar blendet er dann immer diese Namen ein, von denen du keinen einzigen Namen behalten wirst. Also auch dazu dann.
Es sind unglaublich viele Figuren, ja.
Auch dazu dann gleich nochmal eine Anmerkung, was ich im Hinblick auf das Historische dann wiederum problematisch finde daran. Aber bleiben wir mal bei der Zeit noch. Er nimmt sich sehr viel Zeit, diese Beziehungsdynamiken, die sich ja auch immer wieder wiederholen. Also wie oft er wie so ein Karnickel über Vanessa Kirby herfällt. Das mag hier und da ganz lustig sein, weil eine männliche, urmännliche Figur demontiert wird. Und da gibt es auch ein paar sehr witzige Szenen, wenn er dann wie so ein räudiger Hund um Sex bettelt. Das ist schon jämmerlich und gleichzeitig extrem lustig.
Ja, es ist ja so, er macht ja so ein komisches Geräusch, so njam, 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 njam. Also das ist ja wie so ein Comic, also es ist wie Family Guy oder
ja,
sowas.
Ja, total. Das ist lächerlich, genauso wie die Antwort auf die Engländer. Und nur weil ihr größere Schiffe habt oder so und dann wie so ein trotziges Kind geht, das sind so Momente, in denen die hätte er durchaus mehr ausspielen können, dann hätte ich auch verstanden, wo das hingehen soll, um sie als kalkuliert eingesetzte ästhetische Mittel zu verstehen, setzt er auch das zu wenig ein. Aber was zum Beispiel vollkommen aus dem Film herausfällt, ist, man kriegt überhaupt kein Gespür, wie lange verhandelt er eigentlich mit den Österreichern und den Russland und den Engländern, um einen Frieden herzustellen auf diplomatischen Wege. Das wirkt ja so, als würde er einen Tag sagen, so, ich gebe euch jetzt mal Zeit, dann kommen die Engländer, dann beleidigt er die und sagt so, und jetzt gibt's aber Krieg. Und das meine ich, wenn er der Figur von Napoleon nahe kommen will, dann muss er einen Rhythmus für sie finden und das tut er nicht, weil gewisse Dinge spielen, die interessieren ihn einfach nicht, während das aber genauso strategisch wichtig war und dann muss ich es zumindest so erzählen, dass auch klar wird, welche Dauer das eingenommen hat in dem Leben von Napoleon. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich der Film operiert ja, indem er am Anfang den historischen Background über Schrift transportiert, immer wieder Namen einblendet von historischen Figuren und dann am Ende ja auch nochmal die Schrift einblendet und sagt, wo er gestorben ist, dass er wie viele Menschen jeweils umgekommen sind in den Schlachten. Und da führt er auch nicht alle auf. Und das ist ein komischer Verifikationsprozess oder eine Bewahrheitung. Also Menschen, die unbedarft in diesen Film gehen, der auch Napoleon heißt, können schon herausgehen mit dem Gefühl, oh, ich habe hier Geschichte gesehen. Das finde ich ein bisschen fahrlässig, wie ihr das handhabt. Ich habe kein Problem damit, zu fiktionalisieren. Aber dann muss ich es klar machen. Aber die Sachen, die ihr einsetzt, sind so, als wäre das, als wäre er sehr nah dran an den Fakten. Also vor allem, wenn er die Namen da einblendet, weil die spielen eigentlich in der Logik des Films überhaupt keine Rolle. Es ist scheißegal, wer das ist. Es ist echt relativ egal.
Das ist vor allem zu Beginn, also das ist mir auch aufgefallen, dass er unheimlich viele Figuren erstmal etabliert und so Mechanismen etabliert, wo man eigentlich nicht versteht, wie kommt das jetzt dazu? Da schießt sich so ein Typ ins Gesicht und man versteht irgendwie, was das soll, aber es macht letztendlich im keinen Sinn. Es ist wieder diese Maximierung von Affektmomenten eigentlich. Gut, das haben wir bei den Enthauptungen übrigens auch. Ne? Also, dass er das nutzt, ist ja klar. Französische Revolution, wir müssen die Enthauptungen zeigen. Am besten die von der Höchsten. Ne? Also, das ist das eine. Der Arbeitstitel des Films, und das finde ich total faszinierend, wenn er den behalten hätte, der hieß ja Kitback, was Tornister heißt. Mhm. Ja? Und das basiert ja auf dieser Idee, dass jeder Soldat den Marschallstab im Tornister trägt. Also quasi diese Idee, dass man vom Einfachsten zum Höchsten aufsteigen kann. Und diese Idee ist eigentlich verbunden mit der Figur von Napoleon, der gewissermaßen so aus der nicht privilegierten Schicht nach ganz oben sich gearbeitet hat.
Ja, der Korse.
Das wäre halt eine gute Idee gewesen, wenn man das zum Prinzip des Films gemacht hätte. Aber wie du ja auch richtig sagst, meiner Meinung nach ist der Titel Napoleon irreführend, weil er dann eine ultimative Form des Biopics andeutet. Und Biopic ist natürlich auch in der Chronologie gegeben. Und gerade was Historienfilme betrifft, also wie ich das vorhin sagte, mir ist völlig unerklärlich, warum er diese chronologische Abfolge wählt bei etwas, was sowieso episodisch ist. Also in welcher Reihenfolge diese Episoden kommen, es gibt ja Filme wie Alexander von Oliver Stone zum Beispiel, die völlig verschachtelt sind und da gibt es ja verschiedene Schnittfassungen, aber die verschachtelste ist auch die interessanteste, die beste und die hat tatsächlich diese Dimension, die wir hier vermissen offensichtlich.
Ja, ich finde, dass da machst du einen interessanten Punkt, weil Napoleon unglaublich linear ist. Also, und in der Episode aber um Josephine natürlich so eine Verschachteltheit oder so eine emotionale Verschachteltheit andeutet. Aber einen labyrinthischeren Film zu machen mit einer Figur, wo Napoleon als ein Rätsel auch erscheint, weil es ist ja nicht mal so, dass der uns rätselhaft ist. Er ist uns streckenweise ist er mir total egal gewesen. Also ich finde, was man so hört, soll ja im Director's Cut jetzt die Figur der Josephine wesentlich stärker nochmal eine Rolle spielen. Sie ist eigentlich die interessantere Figur, so wie, wie der Film es erzählt.
Ja. Sie ist ja die Machtfigur im Hintergrund. Und da muss man sagen, gut, das ist natürlich ein Klischee. Also, dass der mächtige Mann braucht die noch mächtigere Frau, die im Hintergrund agiert und ihn eigentlich befähigt, aber ihn auch dirigiert.
Macbeth.
Und das wird... Genau, die Macbeth-Nummer. Aber das ist hier natürlich angedeutet. Meines Erachtens ist es sehr gut getragen vom Spiel von Vanessa Kirby. Sie bekommt nur nicht den Raum innerhalb des Films, um das wirklich komplett auszufüllen. Also die Präsenz hat sie auf jeden Fall. Also so habe ich das wirklich gesehen. Es gibt Szenen, die würden so schief gehen mit einer anderen Darstellerin, wie dieses, ich zeige dir etwas, ne, und sie öffnet die Beine. Wenn du das einmal gesehen hast, wirst du es nie mehr loslassen wollen. Das, sowas kann man nicht mit jeder Schauspielerin präsentieren, aber sie bringt das auf so eine eigenartig zu sich selbst in Distanz gehende und sich selbst reflektierende Weise und dann auch mit so einer eigenartigen ätherischen Schönheit, ne? Dass das unheimlich gut funktioniert, während man den Film sieht.
Ja, ihre Figur,
das Problem entsteht im Nachhinein.
Sie hat was Frivoles, ohne obszön zu sein.
Genau.
Und das macht sie zu einer sehr interessanten Figur, weil sie auch, und auch da würde ich, hoffe ich, dass er eben der Figur mehr Kraft gibt noch, weil da sind ja auch durchaus feministische Züge drin, also eine historische Figur, also den Fokus auf die Frau zu legen, die ihn durchaus auch ganz schön in die Bredouille bringt. Sie nimmt sich Freiheiten, sie nimmt sich andere Männer, was ja in der Zeit in Frankreich die Maîtresse war anerkannt. Also es wird gar nicht in Frage gestellt. Das Interessante ist immer nur dann so, da wird dann immer nicht über die Rolle der Frau geredet, und damit es Mätressen gibt, muss es natürlich auch Frauen geben, die fremdgehen, und das darf aber natürlich nicht sein, und da besteht er ja auch drauf. So, ich habe meine Affären, aber du nicht, und da ist er ja auch wie ein kleines, trotziges Kind. Das könnte man und hätte man auch spannender ausführen können. Also das Dilemma dieses Films ist irgendwie, es stecken interessante Momente drin, es stecken großartig ästhetische Momente drin, das mit dem Pferd, die Schlacht in Austerlitz, aber irgendwie spielt er alles nicht so ganz aus. Er bleibt seltsam unentschlossen, es hätte das Interesse an den Figuren verloren oder das Interesse an seinem Thema, seinem Vergessen, warum er den Film überhaupt drehen wollte.
Naja, also ich glaube, das Dilemma besteht darin, dass das Thema in dieser Komplexität, wenn man wirklich so diese 30 Jahre, ich meine, das ist einfach zu viel für einen Film, wenn man kein straffes Konzept hat, dass das so quasi experimentell verschachtelt. Also das ist ja nicht gegeben. Dann ist es so, dass der Film, wenn er Napoleon und Josephine heißen würde, müsste er sich tatsächlich programmatisch viel mehr Zeit nehmen für die Ausformulierung dieser Beziehung. Also er bräuchte dann doch noch mehr Zeit für den Melodramen Teil. Das wäre aber der interessantere Film, weil wir dann tatsächlich genau das, was du sagst, diesen feministischen Rereading-Aspekt hätten. Und der ist hier in den Ansätzen. Ich finde, für so eine Art Mainstream-Riesenproduktion ist das schon nicht schlecht, was er hier macht. Also, und wie gesagt, meine These ist, mit anderen Schauspielern hätte das gar nicht funktioniert, aber das ist ja hier gegeben. Was haben wir also? Das haben wir. Aber da sind viele ungenutzte Chancen. Und das verläuft sich auch manchmal. Also man vergisst das ja buchstäblich. Also während bestimmte Schlachtszenen kommen, ist man halt in der Ekstase dieser Schlacht, die dann wieder quasi zurückkehrt in die Tristesse zum Teil. Und das wird ja auch trister. Also quasi je mehr sie ins Abseits gerät, so nach dem Motto, er muss sich von ihr scheiden lassen, weil sie eben diese Kinder nicht gebären kann, dann gibt es ja diese sehr junge Frau, die mal kurz vorkommt und die dann entsprechend von ihm auch schwanger wird. Das sind alles Dinge, die halt quasi absolviert werden müssen scheinbar, weil man in dieser Chronologie bleiben will. Ich glaube, dass die Zwänge, das Ganze in so eine im Kino vermarktbare Form zu bringen, genauso zum Problem geworden sind wie bei dem Film Königreich der Himmel. Der ist ja auch auf so etwas über 2 Stunden dann gebracht worden und war aber eigentlich viel größer angelegt. Und auch hier ist es zum Beispiel so, dass Eva Greens Charakter in Königreich der Himmel in dem Director's Cut später total ausgebaut wurde. Und dass man auch da wieder eine weibliche Perspektive bekommt, die eigentlich unterrepräsentiert ist noch im Vergleich. Ne? Also ja, vielleicht gibt es diese Hoffnung, wenn das ausführlicher ist. Ich sehe weiterhin das Problem in der Art und Weise, wie Joaquin Phoenix gelassen wurde in einer Form der Indifferenz, also quasi zu gucken und irgendwie so bestimmte Dinge zu machen, aber eigentlich kein schlüssiges Gesamtbild zu präsentieren. Ja? Also wie du ja sagst, ich habe das Gefühl, Ridley Scott hat wohl gesagt, er hat diese Liebesbriefe gelesen und die fand er irgendwie sentimental und kindlich. Und das scheint irgendwie seine Idee von Napoleon geblieben zu sein. Nur das erklärt natürlich nicht die Bedeutung und Funktion, die Napoleon in der Realität dann letztlich hatte. Sonst wäre er nie so weit gekommen.
Das führt mich halt zu einem anderen Punkt noch. Mhm. Und zwar zum Politischen in dem Film. Du hast den schon erwähnt, der sich ins Gesicht schießt. Das ist hier Robespierre. Und der Film macht auch am Anfang, und da sind wir wieder bei dem seltsamen Verhältnis zur Zeit und welchen Dingen wird eigentlich welcher Wert zugemessen. Klar, die Jakobiner haben dann in der Endphase der Revolution, also in der postrevolutionären Zeit, irgendwann ihre Schreckensherrschaft. Also ich will jetzt nicht zu historisch werden und die Köpfe sind gerollt, die Revolution begann, ihre Kinder zu fressen. Und ich habe eine ganz interessante Kritik gelesen im Jacobin Magazine. Das ist ja dieses sehr marxistische linke Blatt. Und da war eine Kritik daran, dass es schon eine sehr konservative Lesart des Ganzen ist. Die Revolution ist ja durchaus eine Öffnung. Es ist der erste demokratische Akt, dem Volk die Macht zu geben. Und das hast du ja auch schon erwähnt, die Engländer kommen wahnsinnig positiv weg. Also dass es Bestrebungen gab innerhalb von Europa, die Monarchie, auch die Österreicher wollten die Monarchie dort behalten, weil sie das Volk, die Masse fürchteten. Und dann kommt in dieser Phase, also das wird alles irgendwie fällt unter den Tisch, auch dass eben beispielsweise Napoleon gar nicht, also der war kein Demokrat, der hat lange Zeit beispielsweise auch mit Robespierre gehadert oder war sogar ein Gegner von ihm. Und in der Lesart jetzt von Scott könnte man natürlich sagen, er hat Frankreich befriedet, er hat Frankreich stabilisiert, er hat ihnen aber im Endeffekt auch nichts anderes zurückgegeben als die Monarchie. So, er ist der Kaiser, krönt sich selbst. Er ist, was man auch nicht verneinen kann, natürlich derjenige, der das Gesicht Europas maßgeblich mitgeprägt hat. Aber genauso gut, du brauchst beim Krieg immer mindestens zwei Parteien, alle anderen auch. Also dieser Kampf, es ist nicht Napoleon, der das geprägt hat, sondern es ist der Kampf um die Monarchie und es ist ein Kampf um die Demokratie oder es ist so ein Überlebenskampf dieser großen egozentrischen Figuren, dieser Despoten. Und das kommt alles aber so ein bisschen, das wird alles auf diese eine Person gelenkt und da könnte man, das kann man einerseits natürlich jetzt Scott vorwerfen, das interessiert mich aber nicht so besonders, weil mich, das ist nicht so produktiv zu sagen, ist Scott jetzt ein Konservativ oder nicht. Was mich eher interessiert ist, von der Form her des historischen Films aus betrachtet, das, was ich schon angeteased habe, die Frage nach dem Großfilm, nach dem historischen Film, der zumindest in der Tradition Hollywoods ja immer diese großen Figuren, diese Leute, die die Geschichte schreiben, buchstäblich. Und das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, dass sich auch Scott für diese Figuren interessiert. Also Maximus in Gladiator, Robin Hood, das sind natürlich jetzt keine historischen Figuren in dem Sinne, aber Geschichten, einzelne Heldenfiguren und dann haben wir jemanden wie Napoleon. Wir haben diese Fixierung immer, dass große Männer große Geschichten schreiben oder große Persönlichkeiten, wenn man es jetzt mal nicht aufs unbedingt Männliche beziehen will, aber es sind historisch gesehen immer die Männer. Es hat aber so wenig damit zu tun, an welchem Punkt wir gerade stehen. Und das finde ich so interessant, weil irgendwie habe ich das Gefühl, ist diese Art und Weise, auf die Zeit zu gucken, auf die Vergangenheit zu gucken, so aus der Zeit gefallen. Weil das, wenn es wirklich darum ginge, irgendwie historisch-politische Prozesse abzubilden, dass das irgendwie fruchtbar ist, dann müsste man eigentlich gucken, wo die kleinen Geschichten liegen. Weil die Geschichte sich ja quasi vorbereitet oder ausbreitet in den kleinen Geschichten der Menschen, die dort leben. Und die normalen Bürger und Bürgerinnen, das Volk, kommt, und das finde ich überraschend, über einen Film, der eigentlich quasi auch noch in der Zeit der Französischen Revolution spielt, die kommen in Napoleon, nicht vor.
Ja, nur auf der Straße als Masse, ne? Also es ist eigentlich der Blick des Privilegierten auf die Masse des Volkes, das eben quasi um seine Rechte kämpft, wenn man so will. Von daher, ja.
Vielleicht um die Spitze musst du mir erlauben, vielleicht hat es damit was zu tun, dass Scott halt ein Engländer ist, was schon bei Oppenheimer ein Problem war. Also auch Nolan hat ja so einen aristokratischen Zug und ja, interessiert ja. sich ja. vor allem dafür, dass Oppenheimer bloß kein Kommunist sein. Und bei Scott habe ich auch so das Gefühl, die lieben, also die haben schon lieben, er ist ja auch Sir, also die lieben schon ihre Klassengesellschaft, aber das ist nur total. So am Rande.
Also ich muss ja deswegen sagen, alle, die darunter leiden, sollen sich die Dualisten mal angucken, weil die Dualisten natürlich das Ganze aus einer ganz kleinen Perspektive erzählt von zwei quasi mittleren Soldaten, die sich zu bestimmten Zeiten immer wieder treffen, um sich zu duellieren. Also die so eine Art, immer so eine Folge von Duellen austragen. Basierend auf dem Roman von Joseph Conrad. Und das hat so quasi eine verdichtete Form, eine Metaphorik in Bezug auf die Ehrbegriffe in dieser Zeit. Da spielen nämlich die napoleonischen Feldzüge durchaus im Hintergrund eine Rolle. Da gibt es auch die Entbehrung des Russlandfeldzuges und so weiter. Das wird dann alles am Rande gezeigt. Aber im Endeffekt geht es um diese permanenten Duelle. Und diese Mikroperspektive, die scheint mir wesentlich geeigneter zu sein, Mechanismen dieser Zeit zu vermitteln, als eben die Makroperspektive, die dann quasi scheinbar zumindest das simuliert, dass sie das große Bild entwirft, aber das große Bild dann im Grunde relativ aussagelos bleibt, weil die Figuren darin ihre metaphorische Kraft nicht einnehmen, ja. Weil sie einfach nicht so platziert werden mehr. Und dann aus Napoleon gewissermaßen diese Leerstelle zu machen, aus der Frau zwar die geheime Machtzentrale zu machen, die aber letztendlich dann auch keine wirkliche Funktion oder Aussagekraft auf das Gesamtbild hat. Das scheint mir das Problem des Films zu sein. Und wie gesagt, also wenn man dann denkt, so okay, natürlich hat Ridley Scott die Dualisten damals klein gedreht, weil er wenig Geld hatte. Ja? Ich meine, das ist eine so eine mittlere Filmproduktion gewesen. Diesmal hatte er 200 Millionen Dollar, wenn ich das richtig sehe. Das ist natürlich das komplette Gegenteil davon. Und er musste damals noch bei die Dualisten simulieren, dass da ein Heerlager ist, weil er hatte nur zwei Pferde irgendwie und drei Schauspieler. Und dann hört man halt den Rest einfach nur.
Wie bei Ben Wheatley in A Field in England.
Ja, genau. Der hat das übernommen. Und das ist aber diese Kategorie von Filmen einfach. Ne? Total originell. So der kleine Bruder von Barry Lyndon, aber eben schon sehr ernst gemeint und gut auf den Punkt.
Ich meine mit kleinen Filmen auch nicht notwendigerweise, wie groß die Produktion ist. Das geht wahrscheinlich meistens einher, aber vor allem die Perspektive. Wie sehr geht er in das Kleine, ins Mikrologische? Wie sehr geht er den Mikrostrukturen oder wie sehr interessieren ihn die Mikrostrukturen? Weil diese großen, also da bin ich natürlich sehr geprägt von einem Theoretiker wie Jacques Rancière, der ein Buch geschrieben hat, das ist Anfang der 80er hat er das geschrieben, das ist bei uns erst 2013 erschienen, das heißt Die Nacht der Proletarier, La Nuit des Prolétaires, Archive des Arbeitertraums. Und das Tolle an diesem Buch ist, dass er die Revolution und diese ganzen Umbrüche nicht bei den großen Figuren findet, sondern in Briefwechseln von einfachen Arbeitern, die tagsüber als Zimmerleute oder in irgendwelchen, also ganz normale Arbeiter waren und nachts wollten sie Künstler sein und haben angefangen, Gedichte zu schreiben und haben sich die Freiheit genommen. Und dass sich in diesen kleinen Umbrüchen eben das Große zeigt. Und das ist total faszinierend und das vermisse ich manchmal, dass es so wenig Filme gibt, die versuchen, anders auf Geschichte zuzugreifen, zumindest bei diesen Großfilmen. Meine Idee wäre eigentlich, dass wir dieses Thema uns nochmal aufheben, weil man bräuchte mal so ein Gegenbeispiel, wie man es auch machen kann. Und da böte sich eigentlich zum Beispiel ein Film an, den wir ja auch besprechen wollen, das haben wir ja im Endeffekt schon ausgemacht, der neue Film von Radu Jude, Don't Expect Too Much from the End of the World, der etwas total Interessantes macht, wie er mit Geschichte und mit Historie und mit Raum der Geschichte umgeht, indem er einen alten Film aus der rumänischen, sowjetischen Zeit, so ein Kultfilm, ständig überlagert mit der Gegenwart und die Protagonistin der Gegenwart immer durch die Straßen fahren lässt, durch die die Protagonistin in dem alten Film fährt. Und so überlagert sich Vergangenheit und Gegenwart. Und somit wird auch der politische Raum sichtbar und Dauer und Zeit wird sichtbar. Das können wir jetzt hier nicht diskutieren, weil der Film nach wie vor bisher nur auf Festivals zu sehen war. Ein bisschen schade, weil das hätte sich echt angeboten, was ich so verstehe unter einem kleinen Film. Aber vielleicht können wir uns das aufheben, weil das wird, glaube ich, auch für eine Episode zu viel. Napoleon ist an sich ja schon so ein Brett. Und von meiner Warte aus sind wir auch, so meine Kritikpunkte sind eigentlich relativ erschöpft. Außer du hättest noch einen wichtigen Punkt, über den du gerne sprechen würdest.
Ja, also ich glaube, dass ich tatsächlich sagen würde, was ich erwähnt hatte mit den Dualisten, wenn ich drüber nachdenke, auch Barry Lyndon ist ja ein Film, der eigentlich so etwas eher aus einer Innensicht macht, indem er ja keine Schlüsselfigur dieser Zeit nimmt, sondern einfach einen Zeugen dieser Zeit meandern lässt durch bestimmte Ereignisse. Und ich will vielleicht erinnern, einer der Chronisten der Französischen Revolution ist ja Jules Michelet. Also Michelet ist ein historischer Chronist, der das Projekt verfolgt hat, in mehreren Bänden eine Alltagsgeschichte der Französischen Revolution zu verfassen, während sie ablief. Und Michelet ist vor allem bekannt für sein Buch La Sorcière, die Hexe, über die Hexenprozesse. Das ist eigentlich so sein bekanntestes Buch. Aber es gibt einige Bände, die er geschafft hat über den Alltag der Menschen, weil seine Idee war, ein Historiker muss alles chronisch aufzeichnen, nämlich die Mode, das Essen, die Alltagsrituale, die genauen Abläufe müssen festgehalten werden, damit man eben ein rundes Bild bekommt. Und das entspricht ein bisschen dem, was du sagst, dass nämlich dieser eigentliche Blick, der sich verändert, der Paradigmenwechsel, den die Französische Revolution in der Geschichte darstellt, hier im Film preisgegeben wird, einer aristokratisch fixierten Perspektive von oben, also top-down. Und deswegen ist es gar nicht so unglücklich, dass ich nochmal betont habe, ganz am Anfang auch, dass Sir Ridley Scott ja tatsächlich auch einen adligen Status fast schon hat dadurch, durch die Adlung eben, durch den Titel. Und von daher, es ist nicht so abwegig zu sagen, das ist seine Perspektive darauf. Der nächste Blick ist natürlich, es ist streitbar, einen Film zu drehen mit einem englisch-amerikanisch-internationalen Besetzungsteam und so weiter über dieses genuin französische Thema auch. Ja. Ich bin ja kein Freund von Identitätspolitik auf der Ebene, dass man jetzt, was weiß ich, nicht Joaquin Phoenix in so einer Rolle besetzen kann. Aber dass er so viele Rollen tatsächlich mit englischsprachigen Darstellerinnen und Darstellern besetzt hat und nicht französisch, das finde ich schon auch eine Entscheidung. Ne?
Ja, der Film hat wirklich nichts Französisches, muss man sagen. Ich glaube, das kommt dann zusätzlich noch, dass man immer wieder Versatzstücke aus anderen Filmen erkennt. Sobald Joaquin Phoenix im Wald steht, hat man das Gefühl, man ist im Gladiator. Das hast du ja auch schon gemeint. Da gleicht sich das schon sehr, die Art und Weise, wie er das inszeniert. Der Anfang von Gladiator und die Teile bei der Schlacht um Austerlitz sind so ein bisschen gleich. Wo sie dann lauern in diesem Waldstück oben.
Ja, das ist aber auch das Ahistorische, weil ich hatte das ja betont, dass im Grunde die Strategien, die hier gezeigt werden, nicht die Strategien sind, die tatsächlich Napoleon angewandt hat, sondern dass hier so bestimmte Lauerstellungen, bestimmte Schützengrabenformationen, das ist dann Erster Weltkrieg, dann haben wir die Pikten, dann haben wir alles Mögliche. Aber es ist eigentlich nicht napoleonisches Heer, was wir hier dann sehen, sondern nur von den Kostümen ist das natürlich betont. Von daher haben wir einen zu Recht umstrittenen Film gerade. Ne? Und es ist weniger kontrovers, das hatte ich dir ja schon gesagt, weil im längeren Nachdenken über diesen Film tun sich viele Probleme auf. Auch aus meiner Perspektive. Vielleicht ein bisschen andere als die, die du jetzt angedeutet hast.
Aber das ist ja produktiv.
Die ergänzen sich zu einem Gesamtbild, wo man nur sagen kann, schauen wir mal, wie die lange Fassung ist. Eins ist klar, Joaquin Phoenix wird genauso spielen.
Dessen bin ich mir auch sicher. Das ist jetzt, glaube ich, auch das geringste Problem, wie er spielt. Aber wie er geführt wird und was er spielen soll, ist, glaube ich, problematischer. Obwohl ich schon sagen muss, dass mich die Mundwinkel von ihm schon auch extrem runtergezogen haben. Also er spielt so ein bisschen, du hast es in einem Gespräch, was wir hatten, gesagt, dass Leonardo DiCaprio in Killers of the Flower Moon auch mittlerweile diese Robert De Niro Mundwinkel bekommt.
Ja.
Und ehrlich gesagt habe ich dann die ganze Zeit dieses Zitat von dir denken müssen, als ich Joaquin Phoenix, er zieht die ganze Zeit diese Fresse in diesem Film. Ja. Gerade weil es so problematisch ist im Umgang im Historischen, finde ich es halt fahrlässig, dass dann solche verifizierenden Sachen eingezogen werden, so Nachreichungen, wie viele Leute gestorben sind. Was bei ganz vielen, die den Film unbedarfter sehen, weil sie irgendwie erwarten, jetzt über Napoleon was zu lernen, und das will ich niemandem vorwerfen, gehen vielleicht raus und denken, sie hätten da wirklich was gelernt. Und ich würde mal behaupten, man lernt mit diesem Film eigentlich nichts über Napoleon. Es ist ästhetisch, visuell in den Schlachtsequenzen mitunter beeindruckend. Es gibt tolle Ansätze auch in diesem Beziehungsdrama, wobei, wenn man das will, sollte man, und den hast du auch schon erwähnt, The Favorite sich angucken, weil es da die ganze Zeit um Beziehungsdynamiken geht und um Machtverhältnisse. Und auch das wäre zum Beispiel ein Film, den ich als kleinen Film, als kleinen historischen Film sehen würde, der von Anfang an offenlegt, dass er gar nicht an den historischen Figuren interessiert ist, sondern dass er hier ein Schauspiel aufführt, aber er an dieser Weltabgewandtheit der Herrschenden interessiert ist. Da muss ich sagen, bin ich schon, also für mich ist Napoleon mit einer der größten Enttäuschungen, weil ich, auch wenn ich kein so riesen Fan von Ridley Scott bin, ich will ihn überhaupt nicht kritisieren, so ist mir irgendwie, ist mir nicht so wichtig, hätte ich jetzt schon eigentlich von ihm bei diesem Projekt mehr erwartet. Aber gut, warten wir mal ab, was der Director's Cut bringt. Vielleicht legt er noch ein ähnliches Kunststück hin wie bei Königreich der Himmel.
Es ist natürlich auch so, dass diese Zahlen, die am Schluss genannt werden, die offenbaren tatsächlich die Logik der Kriegsführung und der Vernichtung, die damals herrschte, dass es war einfach ein Menschenleben nicht so viel wert. Und so wurde ja dieser Krieg auch geführt. Es gab ja diese Schlachtenreihen, und wenn die erste Reihe erschossen wurde, ist die nächste quasi nachgerückt. Und so rückte man vor. Und die Logik dieser Massenvernichtung wird natürlich in Filmen wie Waterloo von Bondarchuk wesentlich deutlicher, weil der konzentriert sich die gesamte Laufzeit ja mehr und mehr auf diese eine Schlacht. Also, und diese Schlacht wird dann nicht notwendigerweise ekstatisch dargestellt, denn das interessiert vor allem Ridley Scott, sondern sie wird in dieser Logik der Vernichtung dargestellt. Und das rücken diese Zahlen später in den Blick, aber das erfüllt der Film tatsächlich selbst nicht. Und insofern, ja, auch das würde ich kritisieren, dass er damit etwas zurückholen will, was er vorher gar nicht präsentiert hat. Also insofern, wenn jemand diese historischen Aspekte sehen möchte, ist Waterloo vermutlich der Film, den man sich angucken müsste. Filme wie Krieg und Frieden, also diese Verfilmungen, ne, von Tolstoi, das wären natürlich solche Versuche, Machtmechanismen, internationale Verflechtungen und so weiter wesentlich komplexer noch darzustellen. Ob das aus heutiger Sicht funktioniert, muss man auch nochmal neu überprüfen. Aber im Endeffekt muss ich sagen, ja, auch für mich ist es aus ein bisschen anderen Gründen eine Enttäuschung. Und aber du erwähntest Killer of the Flower Moon. Das ist auch ein Film, nicht nur durch Leonardo DiCaprios sehr speziell reduziertes Spiel auf diese Naivität und diesen unsympathischen Charakter. Mhm. Es ist auch ein Film der vertanen Chancen angesichts seiner enormen Laufzeit. Also nichts gegen Filme mit enormer Laufzeit, aber was er dann damit macht, ist für mich auch nicht sonderlich einleuchtend gewesen. Und das verbindet diesen Film auf eine erstaunliche Weise mit Napoleon. Alles im Rückblick, also im Nachdenken darüber.
Vielleicht sollten wir aber jetzt nicht noch beginnen, über Killers of the Flower Moon zu reden, nee. Weil dann sitzen wir sehr lange da. Fakt ist, wir haben es mit zwei sehr langen Filmen zu tun und da stellen sich natürlich dann auch die Fragen nach der Ökonomie und nach der Erzählökonomie, warum die Filme so lang sind. Darüber wäre dann aber en Detail zu diskutieren, über Scorseses hoffentlich ja nicht letzten Film, aber seinen letzten Film. Ihr wisst, wie ich es meine. In diesem Sinne,
ja.
An dieser Stelle dann, bis bald, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, das nächste Mal bei den Projektionen. Ciao.
Tschüss.